So, guten Abend, liebe Geschwister. Eine neue Konferenz beginnt. Wir sind alle gespannt, wie es ausgeht. Ich auch. Und was wir hören werden, was wir schon gehört haben, dass Gott unsere Tage segnen möge und uns das geben möge, was wir brauchen, jeder Einzelne, jedes Einzelne und jede Einzelne. Das ist unser Wunsch. Wir leben in einer recht spannenden Zeit, würde ich mal menschlich gesprochen sagen. Also spannend ist die gar nicht. Die ist geprägt von Gefahren und Ängsten. Ich glaube, wir Gläubigen, die wir auf Jesus warten, wir haben nicht diese Ängste. Aber in unseren Zeitungen sieht es ein klein bisschen anders aus. Vielleicht ist es in Freizeit jetzt genau richtig gekommen, um uns Mut zu machen auf die Wiederkunft Jesu. Und ich habe deshalb das Lied Nummer 1029 ausgewählt. Wir warten dein, o Gottes Sohn. Das ist das, was wir tun, was unser ganz großes Anliegen ist. Und so segne nun der Herr unsere Tage und uns miteinander. Heute Abend nun das Thema der Psalm 119, der Lebenspsalm Jesu, Untertitel, Jesu Kampf um Reinheit und Sündlosigkeit. Die meisten von uns kennen sicherlich den Psalm 119. Ob ihn jeder schon ganz gelesen hat, das weiß ich nicht, das brauche ich auch nicht fragen, ich bin nicht der Oberlehrer. Aber wir haben damals auf den Jugendfreizeiten in Karlsruhe immer wieder wie die Schirmacher gefragt, was hat es denn mit dem Psalm 119 auf sich? Und er hat uns dann etwas von dem Aufbau des Psalms erzählt und er war es sicherlich auch, der ihn den Lebenspsalm Jesu nannte. Und es ist in der Tat so, in diesem Psalm ist das Geheimnis des Lebensweges Jesu enthalten, auch mit seiner Reinheit und Sündlosigkeit. Nun habe ich mich natürlich gefragt, wir sind altgediente Geschwister, brauchen wir noch so ein Thema? Ich verspreche es Ihnen mindestens, wenn ich mich ansehe. Wir brauchen das Thema immer noch und immer neu und immer wieder der Kampf bis zum letzten Atemzug um Reinheit und Sündlosigkeit. Es gab diese Sündlosigkeitsbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Name gehört dazu, das Jonathan Paul. Und einer von diesen Brüdern hat eines Tages zu seinen Mitbrüdern gesagt, heute habe ich noch nicht gesündigt. Da hätte ich ihm gesagt, du hast jetzt zum zweiten Mal gelogen. Du hast gesündigt und hast so behauptet, nicht gesündigt. Oh je, wenn wir uns ansehen, dann sind wir bei weitem noch nicht in das Bild Jesu ganz verwandelt. Und deshalb kommen wir auch zusammen, um immer tiefer hineinzuwachsen in ihn oder immer weiter hinaufzuwachsen zu ihm, zum Haupt. So, und jetzt einmal ein paar Sätze zu Psalm 119. Der Psalm 119 umfasst 176 Verse oder 8 mal 22 Verse. Er ist nämlich eingeteilt in 22 Abschnitte zu je 8 Versen, wobei jeder Abschnitt mit einem neuen Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt. So beginnt der erste Abschnitt, also die Verse 1 bis 8, mit dem Buchstaben A oder Hebräisch Aleph und der zweite Abschnitt, das sind die Verse 9 bis 16, mit dem Buchstaben B oder Hebräisch mit Bet. In der Offenbarung nennt er sich, also Jesus, das A und das O, genau dasselbe. Das ist der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets und das entspricht dem Aleph und dem Tav des hebräischen Alphabets. Es sind ja damit nicht nur der erste und der letzte Buchstabe gemeint, sondern alle Buchstaben beider Alphabete machen eine Aussage über Jesus. Und dann hat dieser Psalm noch eine Eigenart. Es wiederholen sich ständig 10 Worte. Man kann auch 12 rechnen. Manche sagen nur 8. Das ist nicht so wichtig. Es wiederholen sich ständig 10 Worte. Und diese 10 Worte will ich nun auflisten. Und diesen 10 Worten war Jesus natürlich auch verpflichtet. Ich übernehme hier die Zusammenstellung von Willi Schirmacher. Ich habe das selber auch mehrfach selber noch gemacht, aber er hat das einmal so ganz schön aufgelistet. Erstens der Weg. Der Weg. Es kommt 13 Mal vor. Die Lehre, bekannt als die Torah, die kommt 25 Mal vor. Das Zeugnis, das kommt 23 Mal vor. Die Vorschriften, die kommen 21 Mal vor. Die Satzungen, die kommen 21 Mal vor. Die Gebote kommen 22 Mal vor. Die Rechte oder Entscheidungen oder Urteile, die kommen 23 Mal vor. Wird auch mit Gerichten übersetzt. Das Wort, das wir als Wort kennen, kommt 24 Mal vor. Die Rede ist ein anderes Wort wieder, aber verwandt natürlich mit dem Wort. Die Rede, auch Verheißung, kommt 19 Mal vor und die Gerechtigkeit kommt 14 Mal vor. Dazu gibt es noch viele andere Wörter, die teilweise nur 1, 2 oder 3 Mal vorkommen. Und dann ist ganz wichtig, die Verben, also die Zeitwörter, habe ich hier nicht aufgelistet. Etliche kommen sehr häufig vor, denn immer wieder gehört zu einem Hauptwort, also einem von den 10 Begriffen, auch ein Zeitwort. Ja? Die Lehre, bewahren oder irgendwas, da kommt immer ein Zeitwort dazu. In den verschiedensten Variationen beschreibt nun der 119. Psalm, wie sich Jesus an diese Worte gehalten hat. Und wie sie ihm auch zur Freude waren, muss ich dazu sagen, ihnen zu folgen. Auf diesem Hintergrund ist mein Thema zu verstehen. Ich muss gestehen, ich habe immer wieder versucht, diesen Psalm ganz zu erfassen. Ein Ding, mindestens für mich, der Unmöglichkeit. Da diese 10 Worte ständig vorkommen, muss man sie immer wieder neu erklären. Und das ist ein hartes Geschäft. In Flein bei Heilbronn habe ich vor einigen Jahren versucht, diesen Psalm auszulegen. Ich habe es nicht ganz bis zum einen Drittel geschafft. Und manche Abschnitte, wo ich immer alles wiederhole, die sind dann natürlich auch für die Leute langsam mühevoll zu folgen. Aber es gibt allerdings auch ein paar ganz, ganz schöne Abschnitte, über die ich da und dort schon gesprochen habe. So auch die beiden ersten Abschnitte, die Verse 1 bis 8 und die Verse 9 bis 16. Die stehen also unter der Überschrift Aleph A und B, der zweite Abschnitt. So, aber jetzt steigen wir noch weiter ein in die Auslegung. Überschrift, die Methoden Satans, Jesus zum Sündigen zu bringen. Er ist da gegen Jesus angetreten, übrigens Jesus auch gegen ihn. Als der Sohn Gottes seinen eigentlichen Auftrag auf dieser Erde zu verwirklichen begann, eröffnete er diesen mit einem 40-tägigen Fasten in der Wüste. Danach hungerte ihn. Und dann trat der Versucher ihm zur Seite, um ihn mit einer dreifachen Herausforderung zu versuchen. Es war ein erster Schlagabtausch zwischen Jesus und dem Widersacher. Der Teufel wusste, dass Jesus gegen ihn antrat und er wusste auch, dass hier Gefahr für ihn, Anführungszeichen, in der Luft lag. Deshalb entwickelte er 2 wesentliche Methoden, um Jesus auszuschalten. Methode 1, ihn zu töten. Schon im Mutterleib wollte er ihn töten. Siehe, oder nach dem Mutterleib, siehe, Kindermord zu Bethlehem. Das ist ihm am Ende auch gelungen. Nur hat er sich dabei verrechnet, denn der Tod konnte Jesus nicht bei sich behalten, weil seine sündlose und gerechte Seele nicht im Totenreich bleiben konnte. Die Methode 2 ist, Jesus zum Sündigen zu bringen. Denn eine Seele, die sündigt, die muss sterben. Eine Seele, die sündigt, die gehört dem Tod und dem Satan. Wenn Jesus auch nur eine einzige Sünde getan hätte, dann wäre der Weg der Erlösung zu Ende gewesen. Das Leben Jesu wurde zu einem Kampf zwischen ihm und Satan. Das hat den Messias die letzte Anstrengung gekostet, hier standzuhalten. Wir müssen bedenken, dass Jesus unser Fleisch und Blut trug. Er war mit den gleichen und gleich starken Triebkräften wie wir ausgerüstet. Allerdings hatte er auch eine göttlich-geistliche Seite. Das muss dazu gesagt werden. Sonst hätte es Jesus überhaupt nicht geschafft. Und Satan hat versucht, über diese menschlichen Eigenschaften ihn zu überlisten. Aber Jesus hielt stand. Ich lese Lukas 22, Vers 28. Dort dankt Jesus gerade zu seinen Jüngern mit den Worten, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Welch eine Aufgabe haben hier die Jünger erfüllt? Und was für Aufgaben erfüllen Brüder und Schwestern, die uns zur Seite stehen, nicht wahr? Auch das ist ganz wichtig, dass wir nicht Alleinkämpfer sind. Als die erste Versuchungswelle über ihn hinweggerollt war, so glaube ich, hat der Satan geradezu eine Strategie entwickelt, um ihn zu Fall zu bringen. In Matthäus 4 lesen wir von Jesu Versuchung. Danach, so heißt es, verließ ihn der Satan, um ihn zu gelegener Zeit wiederum zu versuchen. Und jetzt lese ich gleich anschließend einige Verse zu seinem Kampf um Reinheit und Sündlosigkeit im Psalm 119. Bevor wir die ersten Verse dieses Psalms besprechen, jetzt die Verse 1 bis 11, die seinen Kampf um Reinheit und Sündlosigkeit dokumentieren, lese ich einige Verse zu diesem Thema aus Psalm 119 vor. Vers 85. Die Übermütigen haben in Gruben gegraben. Die Übermütigen. Vers 86. Sie haben mich verfolgt ohne Grund. Im ganzen Psalm 119 werden ständig seine Feinde erwähnt, obwohl der Begriff Feind nur ein einziges Mal vorkommt. Aber sie heißen die Übermütigen, sie heißen die Gesetzlosen, sie heißen die Verfolger und Bedränger und einmal sogar die Fürsten. Jetzt Vers 110. Die Gesetzlosen haben eine Schlinge gelegt. Die Gesetzlosen haben ihnen eine Schlinge gelegt und in diese sollte Jesus hineinfallen. Aber er hat immer das Spiel des Feindes durchschaut. Ihm sind ja die Methoden Satans nicht unbekannt. Und Gott sei Dank schreibt uns der Paulus, auch uns sind sie nicht unbekannt. Danke, dass Christus in uns wohnt und uns das immer wieder zeigt. Vers 157. Viele sind meine Verfolger und meine Bedränger. Vers 161. Jetzt kommt das Wort der Fürsten. Fürsten haben mich verfolgt ohne Ursache. Diese kennen wir doch aus Epheser 6. Es sind die Fürstentümer und Gewalten, die Kosmokratoren, die Weltbeherrscher der Luft und der Finsternis. Und in denen leben wir auch. Deshalb haben wir eine Waffenrüstung. Wie sollte der Messias diese massiven Angriffe überstehen? Deshalb verbringt er Nächte und Tage im Gebet. Deshalb zieht er sich zurück und entweicht er. Er muss Kraft schöpfen. Er muss eins werden mit dem Vater. Und deshalb müssen wir auch im Gebet sein, sonst werden wir nicht eins mit dem Vater und mit dem Sohn. Vers 55. Des Nachts gedenke ich deines Namens. Da schlafen wir. Aber Jesus hat es nach seines Namens gemacht. Vers 62. Um Mitternacht stehe ich auf, um dir zu danken, nicht preisen, durchstreichen. Um Mitternacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Rechte, aber auch die Entscheidungen deiner Gerechtigkeit. Vers 147. Er kommt am Morgendämmerung zuvor, um zu Gott zu schreien. Erinnern wir uns an Hebräer 5, durfte es sein, mit starkem Geschrei hat er seine Nöte vor dem Vater ausgeschüttet. Vers 148. Er kommt den Nachtwachen zuvor, um über sein Wort zu sinnen. Aber auch noch Vers 98, ich muss auch noch ein schönes dann bringen. Seine Gebote, die Gebote Gottes des Vaters, machen ihn weiser als seine Feinde. Und wir dürfen in der Weisheit Gottes stehen, wenn wir im Wort Gottes stehen. Also es ist sehr tröstlich und erfreulich, dass es solche Verse gibt. In welchem Abwehrkampf stand unser Herr? Tag und Nacht hat ihn der Feind verfolgt und nicht in Ruhe gelassen mit einem Trommelfeuer der Versuchung, um ihn wenigstens einmal zu überlisten. Doch er hielt stand. Dazu noch Vers 87 und Vers 109. Wenig fehlte, so hätten sie mich vernichtet. Nicht wahr? Das ging bis an die Grenze. Hier spüren wir diesen Kampf, in dem Jesus stand. Vers 109. Mein Leben ist stets in meiner Hand. Das bedeutet stets in Gefahr. Jesus muss oft darüber gestockt haben, welche Sündenmöglichkeiten vor ihm standen. Dieser Lebenskampf Jesu ist mir oft wie ein Rätsel und ich gestehe, manches Mal zittere ich mit Jesus, wie er das wohl überstanden hat. Noch Vers 106, der ist wichtig. Aber Jesus hat den Schwur, da geht so ein Schwur gegenüber dem Vater, ich zitiere gleich die Stelle, Jesus hat den Schwur seinem Vater gegenüber aufrechterhalten und erfüllt und er lautet, ich habe geschworen und halte es aufrecht, zu beobachten die Rechte deiner Gerechtigkeit. Das sind die Bestimmungen, die Rechtssatzungen. Modern lässt sich besser verstehen, die Paragraphen, wie man als Gerechter in der Gerechtigkeit Gottes lebt. Aber das ist auch unser Trost im Vater und im Gehorsam dem Vater gegenüber konnte er nicht sündigen. Jesus hat den Kampf bis aufs Blut geführt. Man denke nur an Gethsemane und verschiedene Stellen im Hebräerbrief, Gethsemane, sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Aber Jesus hat gesiegt. Auch wir führen diesen Kampf gegen unsere Veranlagung und gegen die Sünde. Auch wir stehen dieser Finsternismacht, diesen Kosmokratoren, diesen Weltbeherrschern der Finsternis, von denen ich oben gesagt habe, gegenüber. Das lesen wir in Epheser 6, Vers 12. Deshalb brauchen wir die Waffenrüstung Gottes, um vor diesen Mächten zu bestehen. Das ist ja das Thema von Epheser 6. Der Messias, der überwunden hat, der wirkt auch in uns. Wir sind nicht als Weisen dagelassen. Dazu hilft uns der oft zitierte Vers aus Galater 2, 19 und 20. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich, schreibt Paulus, können wir sagen, dass wir, auf das ich Gott lebe. 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes, nicht meines, den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Dieser Vers sagt aus, dass letzten Endes Christus in mir den Kampf führt. Ihr lieben Geschwister, auch wenn wir oft versagen, es geht nicht anders. Allein gegen die Sünde anzutreten mit irgendwelchen menschlichen Methoden, das geht schief. Wie ich zu Beginn sagte, war es für Jesus der Kampf um Reinheit und Sündenlosigkeit. Jesus hat gesiegt und er ist in mir. Ihm waren die Methoden des Satanas nicht unbekannt. Und deshalb hat er auch überwunden. Auch uns sind sie nicht unbekannt. Siehe 2. Korinther 2, Vers 11, das ist die Stelle zu dem schon mal zitierten Wort. So dürfen auch wir weit überwinden, so steht es in Römer 8, Vers 7. So dürfen auch wir heute weit überwinden durch den, der uns geliebt hat. Und das ist Jesus Christus. Und nun will ich in die Auslegung dieser 11 Verse einsteigen. In diesen 11 Versen sind doch wesentliche Aussagen zum Lebensweg Jesu gemacht und damit auch zu unserem Lebensweg. Die Verse 1 und 2 und 3. Der Text der ersten drei Verse lautet: Glückselig, die im Wege untadelig sind, die da wandeln im Gesetz des Herrn oder in der Tora des Herrn. Glückselig, die seine Zeugnisse bewahren, die von ganzem Herzen ihn suchen, die auch kein Unrecht tun, in seinen Gottes Wegen wandeln. Hier haben wir schon drei Begriffe, allein in den ersten drei Versen: Weg, auch der Plural Wege, Gesetz oder Lehre und Zeugnisse. Weg, Gesetz, Lehre. Glückselig. Auch Jesus war glückselig, weil er im Weg untadelig war. Und das gilt auch uns. Glückselig sind wir, wenn wir im Wege untadelig wandeln und natürlich in der Lehre des Herrn wandeln und in seinen Wegen wandeln. Und das wollen wir doch alle. Und deshalb sind wir hier. Der Sünder ist unglücklich, so berichten immer wieder Verkündiger, die in der Seelsorge stehen. Glückselig steht nicht nur hier im Psalm 119, Vers 1 und 2, sondern in Psalm 1, im ersten Vers der Eröffnung der Psalmen. Sie eröffnet, die Psalmen werden eröffnet, glückselig. Wunderbar, das wollen wir sein, wenn wir in seinen Wegen gehen. Es gibt eine ganze Reihe von Schriftstellen zu dem Begriff glückselig. Wichtig ist für uns vor allem der Psalm 32 mit den Versen 1 und 2. Glückselig der, dessen Übertretung haben wir vorhin in der Einleitung gehört, glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet. Großer Vers. Auch bei Paulus. Und dieser Vers wird von Paulus in Römer 4, Vers 7 zitiert. Ich lese: Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Das sind gewaltige Verse für uns. Ist das nicht großartig, dass wir glückselig sein dürfen, weil unsere Sünden vergeben sind? Es gibt nichts Schöneres, als wenn unsere Sünden vergeben sind. Wer mit Sünden herumläuft und mit einem schlechten Gewissen, der fühlt sich nicht wohl, nicht wahr? Er ist unglücklich. Hier müssen wir aber unbedingt noch die Frage stellen, ist vielleicht auch Gott glückselig? Ja, auch Gott ist glückselig. Haben unsere Brüder immer wieder darüber gesprochen. Gott ist glückselig, weil Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist und er dadurch endlich die Wende herbeigeführt hat, dass jetzt die Zurechtbringung aller möglich ist. Gott ist glückselig trotz allen Leides und aller Sünde, allem Unglück, aller Ungerechtigkeit, aller Folter und vielen Dingen mehr auf dieser Erde. Er ist deshalb glückselig, weil er schon das Ziel sieht, die volle Vollendung. Und die dürfen wir auch dank unserer Brüder auch sehen. Die große Zukunft, die volle Vollendung. Zitieren wir noch die entsprechende Bibelstelle 1. Timotheus 1, Vers 11. Nach dem Evangelium, das Paulus verkündigt, der Herrlichkeit des glückseligen Gottes das mir anvertraut worden ist. Wisst ihr, es stört mich immer wieder, dass unsere Evangelisten bei Himmel und Hölle aufhören. Unsere Brüder haben mit der Herrlichkeit Gottes evangelisiert und dem großen Ziel und auch der Glückseligkeit Gottes und dass jeder glückselig werden kann, der eben in den Wegen Jesu läuft, den Wegen Gottes. Und das ist die Gemeinde. Sie darf das Evangelium des glückseligen Gottes verwalten und weitergeben. Ich denke auch hier noch an Jesaja 53. Es gefiel ihm, dem Vater, ihn zu zerschlagen. Nicht, dass er sagt, das ist etwas grausam. Nein, weil durch diesen Tod und dieses Zerschlagen am Kreuz Jesus unsere Schuld getragen hat und, da auf, und damit den Weg bereitet hat, dass die ganze Schöpfung in die Herrlichkeit Gottes geführt wird. Das nächste Wort, der Weg. Im Wege sollen wir untadelig sein. Erstaunlich, dass hier die Einzahl steht. Damit ist einfach unser vollkommener und untadeliger Weg gemeint, wie natürlich auch der Weg Jesu war. Hier will ich noch auf einen ganz besonderen Vers im 119. Psalm hinweisen, wo ebenfalls das Wort Weg benutzt wird. Und das ist Psalm 119, Vers 30. Der Vers lautet, den Weg der Treue habe ich erwählt, habe vor mich gestellt, deine Rechte, deine Paragraphen, um es zu verdeutlichen. Im Deutschen wird das hebräische Wort Emunah, was für Treue steht, das hebräische Wort Emunah im Allgemeinen mit Treue wiedergegeben. Im modernen Hebräisch ist Emunah grundsätzlich der Glaube. Es ist richtig, wir müssen dieses Wort mehrheitlich mit Treue wiedergeben, aber an geeigneter Stelle meint es einfach den Glauben. Ich übersetze diese Stelle grundsätzlich mit der Weg des Glaubens. Oder den Weg des Glaubens habe ich erwähnt. Übrigens ist dieser Begriff Weg des Glaubens an dieser Stelle das einzige Vorkommen in der ganzen Heiligen Schrift. Dieser Vers ist für uns und für Jesus ganz besonders bedeutsam. Jesus hat als der Gerechte grundsätzlich aus seinem Glauben herausgelebt, Habakkuk 2, Vers 4. Er hat geglaubt wie kein anderer. Wir können auch hinzufügen, er hat vertraut wie kein anderer. Und er war auch treu wie kein anderer. Aber hier geht es um den Glauben Jesu, das ist der entscheidende Glaube der Heiligen Schrift. Wir können ihn zwar nachahmen, das war richtig so, aber wir erreichen seinen Glauben eben nicht. Um seinen Glauben zu erreichen, muss der Glaube Christi in uns sein. Ich habe das Wort schon einmal erwähnt, ich wiederhole es. Und dazu erwähne ich noch einmal die berühmte Stelle Galater 2, Vers 19 und 20. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Es ist für unseren Glaubensweg ganz wichtig, dass der Glaube Christi in uns wohnt. Nur so können wir ein vollkommenes Glaubensleben führen und nicht anders. Und nur so können wir vollkommen den Weg des Glaubens erwählen und leben, wenn er in uns wohnt. Gerade wegen Galater 2,20 muss im Psalm 119, Vers 30 unbedingt mit Weg des Glaubens übersetzt werden. Er hat den Weg des Glaubens erwählt und wir leben und er lebt heute in uns und damit lebt er auch den Weg des Glaubens in uns aus, den vollkommenen Glauben und nicht nur so ein bisschen Glauben, wie wir Menschen einfach nur hinkriegen. So viel zum Weg. Man könnte noch viel dazu sagen, das wissen wir bei 24 Vorkommen. Ich denke, das war die richtige Erzählung. Bleibt noch viel übrig. Aber wir müssen weitermachen. Glückselig, die stehen in der Lehre oder im Gesetz des Herrn.
Entschuldigung, ich bin nicht aus.
Zum Fenster rauswerfen. Hat euch vielleicht jemand das weiß, wie das geht? Auch meine Engel immer dazu. Ich sag's euch gern. So, wir machen weiter. Jetzt präzisiert der 119. Psalm, was es bedeutet, im Weg untadelig zu sein, nämlich, dass man im Gesetz des Herrn wandelt. Das Gesetz des Herrn ist nicht das Gesetz vom Sinai, sondern es ist die ganze Lehre Gottes, seine Tora, die er an uns weitergegeben hat. Es ist alles das, was für uns geschrieben ist. So steht in Römer 15, Vers 4. Und dazu gehört zwar auch das Gesetz vom Sinai. Alles ist für uns geschrieben. Alles können wir benutzen. Alles belehrt uns. Aber damit ist vor allem das gemeint, über was die Schrift uns belehrt. Zur alttestamentlichen Lehre gehören besonders auch die Aussagen der Propheten, die durch den Besitz des Heiligen Geistes über das Gesetz vom Sinai hinaus sahen, wie auch alle anderen Heiligen vom Heiligen Geist getriebenen Schreiber der Heiligen Schrift. Und für uns gilt insbesondere die Lehre, wie sie uns der Apostel Paulus übermittelt hat. Dazu Römer 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde waret, aber von Herzen gehorsam geworden sei dem Bilde der Lehre, welchem ihr übergeben worden seid. Und wenn wir in den Spuren dessen, was uns von Paulus her übermittelt worden ist, leben, dann leben wir auch in seiner Lehre, in seiner Tora, so wie auch Jesus in seiner Lehre, der Lehre Gottes, gelebt hat. Die Zeugnisse gehören auch noch zum Weg. Wir sollen die Zeugnisse bewahren. Was sind das, die Zeugnisse? Eigentlich ist die ganze Heilige Schrift das Zeugnis Gottes. Man kann aber daraus auch noch Einzelheiten herauslesen. Die Zeugnisse fangen zum Beispiel mit den Sonntagsschulgeschichten an, die man den Kindern erzählt. Zum Beispiel von David und Goliath, Johannes dem Täufer, von Daniel, dann gehören dazu auch alle Zeugnisse über Gericht und Gnade, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Zeugnisse sind Berichte über Lebenswege heiliger Menschen im Alten und Neuen Testament. Dann, also bei mir kann ich keine ganz ausschalten. Also, nicht so schlimm. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Also von Daniel, dann gehören dazu alle die Zeugnisse Gottes im Gericht und Gnade, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Zeugnisse sind Berichte über Lebenswege heiliger Menschen im Alten und Neuen Testament. Jetzt kommt's. Dann wird die Stiftshütte, das Zelt des Zeugnisses genannt, wieder ein großes Symbol für... Ist ja niemand, der Ihnen da helfen kann, das ist ja Katastrophe. Es gibt den Flugmodus. Ist einfach. Ich habe meinen eigenen gemacht vorher, Gott sei Dank. Aber wir machen weiter. Dann wird die Stiftshütte, das Zelt des Zeugnisses genannt, wieder ein großes Symbol in der Vorausdarstellung Jesu mit dem Opferaltar und dem Gebet, mit dem Räucheraltar und. Doch nun zum Neuen Testament. Nach Römer 1, Vers 1 und 2 wurde Paulus abgesondert zum Evangelium Gottes über seinen Sohn. Und Paulus hat dieses Zeugnis in gewaltiger Weise unter uns aufgerichtet. Und schreibt er in 2. Thessalonicher 1, Vers 10 an die junge Thessalonicher Gemeinde: Unser Zeugnis an euch ist geglaubbar. Nicht wahr? Und das sind die Brüder schon, die uns das Zeugnis von Jesus, bleiben wir ruhig beim paulinischen Evangelium stehen, die uns das Zeugnis von Jesu, des Paulus gegeben worden ist, übermittelt haben. Und dieses Zeugnis ist geglaubt worden. Und deshalb sind wir hier. Und ich wünsche, es wird noch viel mehr dieses Zeugnis verstehen und dann auch glauben und verinnerlichen. Und dann schreibt Paulus an Timotheus in 2. Timotheus 1, Vers 8: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Nicht schämen, gar nicht so einfach, nicht schämen. Noch stehen wir im Psalm 119, Vers 2, und um den Begriff der Glückseligkeit. Der Sohn war über seinen Weg und die Torah und die Zeugnisse des Vaters glückselig. Und wir dürfen es auch sein, denn wir haben den Sohn und das macht uns glücklich. Und wir bekommen von unserem Herrn und Haupt den Geist des Lebens dazu. Und wir sollen und dürfen mutig dieses Zeugnis weitergeben. Das gehört einfach auch zum Auftrag der Gemeinde. Immer wieder, jeder an seinem Platz. Dazu gibt es noch etwas. Das steht hier in Vers 2 irgendwo, aber auch nochmal in Vers 10. Von ganzem Herzen ihn suchen. Das Herz ist auch ein ganz großes Thema des 119. Psalms. Von ganzem Herzen bedeutet auch mit ungeteiltem Herzen. Das ist ganz wichtig. Und dazu gibt es ein bedauerliches Beispiel im Alten Testament und das ist der König Salomo. David, sein Vater, ich führe das in Anführungszeichen, roch schon den Braten, indem er in 1. Chronika 29, Vers 19 zu seinem Herrn betet: Und meinem Sohn Salomo gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Satzungen zu beobachten. Salomo ist dieser Bitte am Ende seines Lebens nicht ganz nachgekommen. Ja, in Esra oder Nehemia steht, er hat sogar den Götzendienst in Israel eingeführt. Dazu lesen wir 1. Könige 11, Vers 1 bis 6. Und der König Salomo liebte viele fremde Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische. Von den Nationen, von welchen der Herr zu den Kindern Israel gesagt hatte: Ihr sollt nicht unter sie kommen und sie sollen nicht unter euch kommen. Gewiss, sie würden euer Herz neigen ihren Göttern nach. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und Vers 3, und er hatte an Frauen 700 Fürstinnen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen, jetzt kommt der entscheidende Satz, neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern nach. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo wandelte der Astoret nach Da geht Gott heiler Zidonier und dem Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er folgte dem Herrn nicht völlig nach, wie sein Vater David. Sorry. In den beiden nächsten Versen wird dann noch erklärt, dass Salomo diesen fremden Göttern Höhen baute, also Opferstätte, wo dann seine fremden Frauen ihren Göttern räuchern und opfern konnten. Vielleicht hat sogar Salomo selbst geräuchert und geopfert, das steht, also geht aus dem Text nicht so deutlich hervor. Jedenfalls ist er diesen fremden Göttern nachgewandt. Kennen Sie die Erklärung von Abimael dazu? Ganz fantastisch. Mein Sohn, einer meiner, sagt immer wieder hat er Abimael so eine fantastische Lösung gefunden. Salomo, das gehört jetzt nicht, ich habe nicht im Text stehen, ich muss auch mal an die Zeit denken. Da sagt er, Salomo, ein Bild auf Jesus. Und am Ende werden die Nationen das Herz Jesu neigen, ihren Göttern nach. Nicht, dass er ihnen räuchert, sondern dass er sie zurechtbringt. Das ist eine fantastische symbolische Auslegung dazu. Das wollte ich nur ergänzen, dass nichts das Augenmerk dran ist. Für uns ist das ungeteilte Herz ganz wichtig. Nur so können wir in unserem Wege vollkommen sein und wandeln. Von ganzem Herzen sollen wir ihn suchen, so tat es Jesus. Und hier ist nun Jesus wieder das entscheidende Vorbild. Er hat in den Nächten den Vater aufgesucht, ich wiederhole das, und seine Antwort und seine Belehrung gesucht, Gottes Antwort und Gottes Belehrung gesucht. Der Kontakt zu seinem Vater gegenüber Gebet und Flehen, so dass der Hebräerbrief schreiben konnte, Hebräer 5, Vers 7, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten und flehen dem, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Diese Aussage gehörte entscheidend zum Lebenskampf Jesu. Das war das Ringen um einen vollkommenen und untadeligen Wandel. Das war seine ganze Hingabe an den Vater und das Suchen seiner Gegenwart. Und diesen Gehorsam musste er lernen durch sein Leiden. Und liebe Geschwister, auch wir. Auch wir. Und das ist bedeutsam. Jesus war also auch ein Lernender. Und das bezeugt der Psalm 119 deutlich und auch an anderen Stellen der Schrift. Vor allem jene Stelle in Hebräer 5, Vers 8. Es kommt jetzt ein Abschnitt ein neuer Abschnitt über die Vorschriften oder Anweisungen. Ich möchte diese Vorschriften, auch Gebote, ganz kurz schreiben. Da heißt es in Vers 4, du hast deine Vorschriften geboten, um sie fleißig zu beobachten. Was sind Vorschriften, die man fleißig beobachten soll? Das Wort Vorschriften heißt im Hebräischen Pikudim. Diese hat der Pakid, das ist der Beamte, zu erfüllen. Ein Beamter bekommt Anweisungen. Als alle Amtsträger Gottes, auch wir, leben von den Anweisungen, Vorschriften und Verordnungen des Vaters. Jesus hat von seinem Vater Anweisungen bekommen, wie er seinen Lebensweg gestalten soll. Diese Anweisungen und Vorschriften und vielleicht auch Ermahnungen an ihn müssen nicht alle in der Schrift enthalten sein. Jesus hat eine Vielzahl von solchen Anweisungen bekommen in dem heiligen Gespräch zwischen ihm und dem Vater. Deshalb sagt er im Psalm 119, Vers 27, lass mich verstehen den Weg deiner Anweisungen oder Vorschriften. Auch wir sollen solche Anweisungen fleißig beobachten. Und deshalb bringe ich doch noch diesen kleinen Abschnitt. Denn im Neuen Testament werden Anweisungen, nicht Gebote, Anweisungen, als Paragelia bezeichnet und genannt. Paragelia, was neben dem Evangelium uns gegeben ist, dass wir es verstehen. Wenn Sie weitermachen wollen, bitte Konkordanz, von der Konkordanz, Wiedergabe, da stehen alle diese Dinge aufgelistet. Jetzt Vers 5, die Satzungen. Der ganze Vers 5 lautet: Oh, dass meine Wege gerichtet wären, um deine Satzungen zu beobachten. Das ist wieder ein Wort für Jesus. Hier steht das Wort Wege in, wie in Vers 3. Wohin soll unsere Wege gerichtet sein? Die Antwort lautet zu den Satzungen. Muss ich jetzt erklären. Was ist das, die Satzung? Die Satzungen sind Grundregeln, Grundordnungen oder auch ein Grundgesetz. Dann bedeuten die Satzungen auch Bestimmung, Festsetzung. Das erkläre ich jetzt mit Psalm 2, Vers 7. Es war, wieder mal, Willi Schirmacher, der zu Psalm 2, Vers 7 erklärte, wo geschrieben steht: Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt oder geboren. Dazu hat er gesagt, Willi Schirmacher, dass für Beschluss im Hebräischen Chok steht, was auch stimmt, Chok Wort vom Teufel vor der Bibel, was Satzung bedeutet. Und er erklärt dieses Wort als Sohnessatzung oder Sohnesbestimmung. Und so sehe ich es auch. Die Satzung ist die Lebenssatzung, die Lebensregel, die Grundordnung unseres Lebens, nach der wir uns ausrichten sollen. Dorthin sollen unsere Wege gerichtet sein. Jesus hatte eine Lebenssatzung. Und diese war auf unserer Erde eben den Erniedrigungsweg bis zum Kreuz zu gehen, sündlos zu leben. Und dazu gehört auch Johannes 4, Vers 34, wo geschrieben ist, dass seine Speise ist, dass er den Willen Gottes tut und sein Werk vollendet. Das gehört zur Sohnessatzung. Und zu dieser Lebenssatzung gehört sein ganzer Dienst auf dieser Erde, von der Verkündigung des Reiches Gottes bis zum Tun der Wunder und Heilungen. Und dann bittet er in Vers 12 und Psalm 119 natürlich: Lehre mich deine Satzungen, also die Bestimmungen meines oder seines Lebensweges. Also ganz in der Linie und ganz in der Spur bleibt. Dass das für ihn eine Freude war, ich höre mir zu, dass das für uns ihn eine Freude war, lesen wir in Vers 16. An deinen Satzungen habe ich meine Wonne, deines Wortes werde ich nicht vergessen. Wir stöhnen oft unter unserem Lebensweg und unserer Lebenssatzung, dass uns Gott das so gegeben hat. Hätte es vielleicht mal ein bisschen anders gewollt. Jesus hat nie darunter gestöhnt. Er hat mit Freuden seinen Auftrag erfüllt. Unsere Lebenssatzung bedeutet, dass wir nicht aus ihr hinausgehen können. Nicht, mal ein bisschen dummes Beispiel. Wenn ich als Hirsch erwählt werde, dann will ich nicht ein Reh werden. Das ist so ungefähr das, um was es hier geht. Da zu, wo wir berufen sind, darin sollen wir bleiben. Es hat schon manche Frau ihren Mann zu hören getrieben, wo er vielleicht nicht dazu befähigt war. Solche Dinge führen immer zum Krampf, aber auch umgekehrt. Gibt es das, dass die Männer ihre Frauen in Stellungen bringen wollen, die nicht zu ihnen passen? Auch Paulus hatte eine Lebenssatzung, eben die Verkündigung des ganzen paulinischen Evangeliums. Auch Petrus hatte eine Lebenssatzung. Er soll das Zeugnis von Jesus dem Volke Israel umbringen. Noch genauer zur Beschneidung. Und es gibt auch eine Satzung der Gemeinde, dass sie Jesus in der Weise des Paulus nachahmen, sich des Zeugnisses von Jesus nicht schämen und im Bilde der Lehre bleiben sollen. Das ist unsere große Lebenssatzung. Dann hat jeder noch eine kleine. Jesus hat jedenfalls dem Vater versprochen, seine Satzungen zu beobachten. Und das lesen wir in Vers 8. Deine Satzungen werde ich beobachten. Verlass mich nicht ganz und gar. Vater war immer bei ihm. Nur am Kreuz muss er sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Höhepunkt oder Tiefpunkt, wie man will, seines Lebensweges, aber auch unserer Erlösung. Noch ein Abschnitt über die Gebote, einen mache ich auch ganz kurz. Psalm 19, Vers 6, dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich Acht habe auf alle deine Gebote. Haben wir denn auch Gebote? Keinesfalls das Gesetz im Sinne, da sind wir uns einig. Aber wir haben Gebote. Jesus hat natürlich vom Vater auch Gebote mitbekommen. Diese können wir im Einzelnen nicht nachvollziehen. Diesem Thema will ich hier auch nicht nachspüren. Aber Paulus gibt im Auftrag Jesu natürlich auch der Gemeinde Gebote. Auch wir sollen diesen nachgehen. Ich will sie gar nicht weiter aufführen. Doch sind bei Paulus, in den Paulusbriefen, 88 Imperative oder wie nennt sich das, Befehlsformen aufgeführt. Tue, lasse und. Das sind unsere Gebote. Und darin sollen wir auch wandeln. Ich werde nicht beschämt werden, wenn ich Acht habe auf deine Gebote. 88 Imperative. Wer jetzt mal anfängt, neu in der Bibel zu studieren, kann einen Bleistift nehmen, einen Farbstift, und mal all diese 88 Gebote unterstreichen. Es wird sicherlich eine langweilige Sache und eine sehr lehrreiche Sache werden. Und jetzt Vers 7. Das ist mir ganz wichtig, auch wenn das vielleicht ein bisschen kompliziert ist, aber es ist ganz wichtig. Vers 7. Das Lernen der Rechte der Gerechtigkeit und das Danken dafür in Geradheit des Herzens. Wieder danken und nicht preisen. Um den Psalm 119 zu verstehen, müssen wir auch diesen Vers besprechen. Vers 7, Ihr Text jetzt. Danken werde ich dir in Aufrichtigkeit des Herzens, wenn ich gelernt habe, die Rechte deiner Gerechtigkeit. Wieder geht es um das Lernen Jesu. Und da dürfen wir uns mit einklinken. Und hier will er die Rechte seiner Gerechtigkeit lernen. Und wenn er die gelernt hat, dann will er dem Vater in Aufrichtigkeit und Geradheit des Herzens danken. Also hat er sie gelernt. Sehr schön. Hoffentlich lernen wir sie auch. Jesus will all das erfassen, was ihn der Vater geboten hat. Und das führt zum Dank an ihn, den Vater. Und hier müssen wir noch stehen bleiben. Am Anfang haben wir Vers 106 erwähnt. Ich habe geschworen und halte es aufrecht, zu beobachten die Rechte deiner Gerechtigkeit. So, jetzt aber. Die Rechte der Gerechtigkeit sind die Rechte oder Rechtssatzungen, modern, die Paragraphen des Lebens nach der Gerechtigkeit Gottes. Und die Gerechtigkeit Gottes Definition ist die Lebensweise Gottes. Das ist seine Gerechtigkeit, in die Gott seine ganze Schöpfung nach all den Äonen führen will. Diese Paragraphen will Jesus lernen. Diese Lehrstunden hatte er nachts beim Vater. Und wir leben heute, hört gut zu, wir leben heute schon darin, weil wir zu Gottes Gerechtigkeit geworden in ihm und das durch den Glauben Christi Jesu in uns. Wir sind zu Gottes Gerechtigkeit geworden in ihm. Das heißt, wir leben schon in der Gerechtigkeit Gottes, in der Lebensweise Gottes. Und das geschieht natürlich, ich wiederhole das, durch den Glauben Christi Jesu in uns. Sehr hilfreich ist dazu Hesekiel 18, Vers 20, wo wir von der Gerechtigkeit des Gerechten leben. Und in diese Stellung sind wir durch den Glauben gekommen. Ergänzt wird diese Stelle durch Habakuk 2, Vers 4. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wer durch den Glauben gerecht, der durch den Glauben Gerechte geht, den Weg der Gerechtigkeit. Und das ist die Lebensweise Gottes. Wenn wir durch zum Glauben gekommen und der Glaube Christi in uns ist, dann gehen wir den Weg der Gerechtigkeit, den Weg der Lebensweise Gottes. Das noch Römer 10, dort den Vers 10. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Hören wir das? Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Einmal gerecht werden vor Gott und dann in der Lebensweise Gottes gehen. Und mit dem Munde wird bekannt zur Rettung. Jesus will alle Rechte, alle Paragraphen seiner Gerechtigkeit leben. Das gilt auch uns. Ein lebenslanger Prozess. Aber das Wort Recht hat noch eine andere Bedeutung. Das heißt, im Hebräischen heißt das Wort Mishpat, das hängt mit Schofet, mit Richter zusammen, oder Schafat, mit Richten. Es bedeutet auch Urteil und Entscheidung. Und darum geht es auch im 119. Psalm. Jesus will die Entscheidungen der Gerechtigkeit Gottes, Entscheidungen Gerechtigkeit, und das natürlich auch über sein Leben. Dazu müssen wir nochmals das erwähnen, was ich schon einmal sagte. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Die Gerechtigkeit Gottes ist seine Lebensart und seine Lebensweise. Seine vollkommene Lebensart und Lebensweise. Und das Ziel der Gerechtigkeit Gottes ist dies. Alles, was er je geschaffen hat, in seine Gerechtigkeit zurückzuführen. Denn alles ist von ihm ausgegangen und alles kehrt einmal zu ihm zurück. Aber nicht in Sünde und Tod, sondern in Gerechtigkeit und in Leben. Das bedeutet, alles, was Gott tut, das ist jetzt wieder wichtig, tut er aus seiner Gerechtigkeit heraus. Und was er im Leben Jesu tat, und in meinem Leben tut und in meinem Leben entscheidet, das tut er alles aus seiner Gerechtigkeit heraus und nicht aus irgendeiner Laune, sondern aus seiner Gerechtigkeit heraus mit dem Ziel, mich so zu formen, dass ich einmal seiner Gerechtigkeit entspreche. Gott gleich werden heißt das am Ende, am Ziel. Das ist eine gewaltige Aussage in Vers 7, wenn der Sohn dem Vater für seine Entscheidungen danken wird. Wenn er alle Entscheidungen Gottes über sein Leben gelernt hat, das bedeutet, er dankt ihm auch für die Entscheidungen seines Lebensweges, der am Kreuz endet, die Entscheidung neben dem Kreuz. Und wir Fragezeichen. Wem geht es nicht so? Ich habe so Ähnliches schon einmal gesagt, dass man über die Entscheidung Gottes in seinem Leben auch stöhnt. Da werden Menschen in das tiefste Leid voll Schmerz und Qual geführt. Und dann bedeutet das, die Entscheidung Gottes über mein Leben zu lernen und zu akzeptieren. Ich hab's leicht, mir geht's relativ gut. Aber wie ist das mit anderen? Der Weg der Entscheidung Gottes lautet vom Gottlosen, auch das gehört dazu, vom Gottlosen zum Gerechten, aus der Ungerechtigkeit heraus, in die Gerechtigkeit Gottes. Das ist das Ziel der Entscheidungen Gottes. Zwei besondere Verse will ich noch anführen zu diesem Thema. Vielleicht habe ich die schon einmal. Das ist eine Katze. Aha. Für die, die mich überrascht war, warum ich da schrecklich liege. Gott sei Dank nichts anderes. Da Dinge wollen fliehen. Also, die Katze soll zuhören. Sie gehören auch zur Erlösung und deshalb freuen wir uns, dass sie ist. So, jetzt muss ich erst mal gucken nach den zwei Versen. Zwei besondere Verse will ich nochmals anführen zu diesem Thema. Psalm 119, Vers 62. Um Mitternacht stehe ich auf, um dir zu danken wegen der Entscheidungen deiner Gerechtigkeit. Er dankt ihm für die Entscheidung seiner Gerechtigkeit. Nicht dieser Katze nachspüren, sondern ihr zuhören. Dann Vers 164. Siebenmal des Tages lobe ich dich um der Entscheidungen deiner Gerechtigkeit willen. David, danke dir, das hast du gut gemacht. Ja, siebenmal des Tages lobe ich dich um der Entscheidungen deiner Gerechtigkeit willen. Was hat Jesus für ein Gebetsleben geführt? Da lobt er den Vater über seinen Lebensweg siebenmal des Tages. Oh, ich habe über meinen Lebensweg auch schon gestöhnt und mich geärgert und mich geschenkt. Und um Mitternacht steht er auf und dankt ihm dafür. Da dürfen wir uns auch daran erinnern, dass er den Nachtwachen zuvor gekommen ist, um mit seinem Vater im heiligen Zwiegespräch zu stehen. Wir können das nicht nachahmen, aber wir können, wie oben schon erwähnt, fleißig unseren Weg mit unserem Herrn gehen. So, es ist noch ein bisschen, nicht mehr viel, und dann kommen wir zum Ziel. Vers 9, der Pfad der Reinheit, unser Thema. Psalm 119, Vers 9, auch wenn wir keine Jünglinge mehr sind, aber Jesus war einmal ein Jüngling. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln, indem er sich bewahrt nach seinem Wort? Wie kann ein Jüngling seinen Pfad rein erhalten oder in Reinheit wandeln? Da gab es einmal den Jüngling Jesus, der auch einmal in der Pubertät war. Wie hat er das überstanden? Und dazu gibt die Antwort dieser Vers 9, dass er seinen Pfad in Reinheit gegangen ist, und zwar nach seinem Wort, nach dem Wort des Vaters. Jesus lernte das Wort schon bei seinen frommen Eltern. Und er ist dann später regelmäßig in die Synagoge gegangen, steht auch in der Schrift. Und er hat das Wort gekannt wie kein anderer. Da ist er höher befähigt wie wir und war mehr befähigt als wir es sind. Für ihn galt die ganze Heilige Schrift, damals das Alte Testament. Sie galt für ihn. Das ganze Alte Testament galt für ihn. Sie war die Anleitung für seine Reinheit. Was ändert an uns? Nur durch das Wort können wir uns reinhalten. Dazu müssen wir das Wort lesen, das Wort hören, in Vorträgen und Predigten und in der Gemeinschaft leben. Isoliertes Christentum tut sich schwer, den Pfad des Lebens in Reinheit zu wandeln. Es gibt genug Beispiele, dass Brüder, die sich abgesondert haben, zum Schluss eben auch ein bisschen komische Dinge gelehrt haben. Jesus war so früh im Wort Gottes gelehrt, dass er als Zwölfjähriger im Tempel sich mit den Schriftgelehrten unterhielt. Und sie erstaunt waren über das, was Jesus wusste. Ja. Auch wenn wir da nicht mehr 12 Jahre alt sind, auch das gilt auch für uns. 22, 32, 42, 52, 62, 72, 80, 82, 85-Jährige, 86, 70-Jährige. Also, Vers 11. Jesus und die Sünde. Wir kommen zum Höhepunkt. Die zweite Aussage zu unserem Thema. Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Da habe ich das Thema her. In dem gesamten 119. Psalm kommt nur an dieser Stelle das Wort Sündigen vor. Das ist erstaunlich. Ging es doch in seinem Kampf gerade um Reinheit und Sündlosigkeit. Dieser Vers ist wie ein eingeschlagener Pfeil. Doch was steht in diesem Vers? Zunächst geht es um den Begriff Wort. Hier wird nicht die übliche Bezeichnung verwendet, sondern einen Begriff, den man besser mit Rede übersetzen sollte. In 1. Mose 1, Vers 3 steht, und Gott sprach, das ist dieses Wort, um das es hier Jesus geht. Das ist das häufig verwendete Zeitwort zu diesem Begriff Wort, das im Text steht. Jesus hat das Wort, das war die Ansprache, die Rede Gottes an ihn, in seinem Herzen verwahrt, das, was der Vater zu ihm gesprochen hat. Da gibt es Dinge, die ihm der Vater gesagt hat, die nicht in der Schrift stehen, durchaus möglich. Alle seine Rede und Anrede an ihn, das hat er in seinem Herzen verwahrt mit dem Ziel, dass er nicht gegen den Vater sündigt. Hier steht zum vierten Mal der Begriff Herz. Und warum? Da lesen wir in Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Und das wusste Jesus. Bei ihm hat nie eine Sünde angedockt, auch nicht in seinem Herzen. Dazu jetzt noch ein Vers, zwei Verse aus Matthäus 15. Was aber aus dem Munde ausgeht, geht aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen, was in unserem Herzen ist. Im Herzen Jesu war keine Sünde. Aus seinem Munde konnte nichts Unreines ausgehen. Dann sagt er weiter, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Auch wenn du auf der Autobahn fährst, dich einer ärgert und du ihn etwas in deinen Gedanken niedermachst, dann sind das Gedanken aus dem Herzen. Da muss man lernen, dass man solche Gedanken nicht hat. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen, verunreinigt den Menschen. Nicht kulturell, akustisch nicht. Jesus hat, ich habe es gesagt, ich sage es nochmal, Jesus hat nie eine Sünde in sein Herz gelassen. Dort hat nie eine Sünde bei ihm angedockt. Er hat in seinem Herzen das Wort, die Rede Gottes an ihn verwahrt. Das ist natürlich auch ein Wort an uns. Wir müssen das Wort Gottes in unserem Herzen verwahren und nach ihm leben, damit wir nicht wieder den Vater im Himmel sündigen. Und nun bin ich fast noch ein bisschen, noch endlich. Wir können diesen Vortrag nicht abschließen, um wenigstens noch einmal oder wenigstens nochmals auf die Freude Jesu hinzuweisen, das sind zwei Verse, die er seinen Lebensweg gegangen ist in Freude. Psalm 119, Vers 14. An den Wege deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut, wie über allen Reichtum. Alles, was ihn der Vater vor Augen gestellt hat, hat ihn erfreut und das darf auch uns erfreuen. Psalm 119, Vers 162 habe ich auch schon mal gesagt. Ich freue mich über dein Wort. Hier steht über deine Rede, das, was du mir gesagt hast. Über dein Wort, deine Rede, deine Zusage, deine Verheißung wie einer, der große Beute findet. Nochmal die kürzere Form. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Jesus hat sich über alles gefreut, was der Vater ihm gesagt hat. Und das war seine große Beute und sein großer Schatz in seinem Leben. Und wie oft haben wir selber schon diesen Vers vielleicht gehört oder zitiert. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute findet. Das war sein großer Schatz in seinem Leben. Und so dürfen auch wir uns freuen über das Wort Gottes und das, was er in seinem Wort gesagt hat, mit all seinen Verheißungen und Zusagen wie einer, der eine große Beute findet. Der Herr segne uns miteinander. Und jetzt bete ich noch mit uns. Vater der Herrlichkeit, im Namen Jesu wollen wir vor dich treten und dir einfach danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Mit allen Schattierungen, den Zeugnissen und was immer, Gebote und Vorschriften und Anweisungen, was immer es enthalten mag. Und dann gib Gnade, dass wir uns auch über das Wort freuen und nicht stöhnen. Nicht so als junger Mensch stöhnt man, wenn die Mutter gesagt hat, das steht in der Bibel und ich habe es gar nicht beachtet. So geht es uns, ging es vielleicht allen uns. Nein, wir wollen unserem Leben lernen und uns freuen über sein Wort, auch über den 19. Psalm. Weil Jesus es uns vorgemacht hat, wie man mit deinem Wort lebt und in deinem Wort lebt. Wir sind nicht alleine in unserem Glaubensweg, weil Christus in uns wohnt. Und das ist wunderbar so. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Heute schon sehen wir nicht. Aber doch dürfen wir wissen, dort oben ist unsere Heimat. Dort oben ist das Ziel, zu dem wir hingehen. Und nun segne einfach die Tage, Vater, im Namen Jesu. Und rüste uns aus und zu für die Tage, die vor uns liegen. Wir wissen und wir glauben, wir hoffen, dass du bald kommst und du wirst bald kommen. Aber mach uns dann auch tüchtig für deinen Leib. Mach uns passend für deinen Leib. Dass wir vor dir stehen dürfen, vor deinem Bema, vor deinem Preisrichter spielen. Und dass wir Gold, Silber und köstliche Steine mitbringen. Und nicht Heu und Stroh und Holz. Ja, noch einmal. Segne uns miteinander und lass das Wort in diesen Tagen reichlich unter uns wohnen. Gepriesen sei dein heiliger Name. Vater im Namen Jesu. Amen. Amen.